YouTube will jetzt also Kreativität einfacher machen. Natürlich mit KI. Wer hätte das gedacht? Die baut dann Requisiten ein, macht den Schnitt und liefert vorher die Ideen. Klingt bequem, aber auch ein bisschen nach Content vom Fließband. Bekommen wir jetzt also noch mehr flachen Content? Wir werden sehen. Wir schauen es uns an. Natürlich geht's heute auch noch um viel mehr. Ich schaue mir an, ob American Eagle mit doppeldeutiger Provokation auch wirklich viel Umsatz gemacht hat und auch, was Googles KI-Overviews für die Klickzahlen und Sichtbarkeit bedeuten. Dann schaue ich mir auch noch an, welche Strategien starke Marken brauchen, um 2025 und natürlich auch 2026 wirklich bestehen zu können. Und zum Schluss gibt es dann noch ein Video, das zeigt, warum The Phantom Menace vielleicht doch besser war, als wir denken. Na dann mal los! Ich hatte es ja schon in der letzten Episode, dass gerade ein Phänomen auf YouTube existiert, nämlich dass massenhaft Videos per KI generiert werden und YouTube fluten. Und damit echten Content, der von Menschen gemacht wird, einfach beiseite drehen, weil sie höher in den Suchergebnissen landen. Naja, gleichzeitig wurde auch ein bisschen bekannt, dass YouTube selber so ein bisschen KI-Upscaling gemacht hat, was auch immer. Schaut es euch an, das ist in einer der letzten Folgen. Was jetzt auf der Made on YouTube-Konferenz beziehungsweise auf dem Made on YouTube-Event vorgestellt worden ist, geht da tatsächlich noch einen Schritt weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob in die richtige Richtung. Weil natürlich, es soll super viel jetzt mit KI gemacht werden. Im YouTube-Studio selber, klar. Man braucht dann keine Drittsoftware mehr. Und es ist tatsächlich so, dass animierte Stile dazukommen, dass KI-generiert Requisiten eingebaut werden können, dass automatische Remixe gemacht werden, dass Rohmaterial schon mal ein Edit macht und einem das alles abnimmt. Also ich bin da ja eher skeptisch. Das weiß jeder, der hier den Newsletter liest und auch schon das Ganze hier ein bisschen länger verfolgt, was hier bei YouTube passiert, beziehungsweise im Podcast. Ja, was soll ich sagen? Also ich bin mir nicht sicher, ob wenn schon die Ideen von der KI generiert werden, dann wird der Schnitt auch noch davon gemacht. Dann werden noch fehlende Requisiten eingebaut und Styles irgendwie drüber generiert. Alles natürlich, um das möglichst einfacher zu machen, damit immer mehr Menschen ganz einfach Inhalte erstellen können. Ja, also ich weiß nicht, ob das ein Schritt in die richtige Richtung ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Das klingt natürlich nach einem super Feature. Das klingt halt wieder so das Silicon Valley-Mantra der letzten Jahre, frictionless, also reibungslos, möglichst alles einfach machen. Das klingt halt immer nach einer Unterstützung, aber ehrlich gesagt, vieles wird gleich aussehen. Es wird ehrlich gesagt, wenn schon die Ideen nach so Trending Topics generiert werden, ich mache das ja nicht, um Algorithmus zu befriedigen. Also das ist ja ein Angebot von mir und wie ich das mache, man lernt ja auch daran. Also wie soll ich das sagen? Also viele YouTuberInnen und viele PodcasterInnen sagen ja auch, wenn ich mir Sachen von vor 2 Jahren angucke, das hätte ich mit dem Wissen von heute natürlich alles anders gemacht. Da ist natürlich nett, wenn eine KI schon mal so als Companion sozusagen daneben steht und sagt so, hey, hör mal, ich habe hier noch einen besseren Vorschlag, das können wir noch ein bisschen tighter machen, das können wir hier noch ein bisschen machen, das können wir das machen, das schon mal den Look ausprobiert. Das finde ich halt ganz gut, glaube ich. Aber eigentlich der Lerneffekt fehlt doch dann. Und den braucht man doch, um zu verstehen, was man da tut und warum man es tut. Das hat ja auch ein bisschen ein Stück weit was mit Autonomie und Wissen zu tun und Einzigartigkeit. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles so toll wird. Wir werden sehen. Ich werde es mir im Einzelnen natürlich angucken, wenn es freigeschaltet wird. Aber klar ist die Richtung, YouTube soll ein Ort werden, wo nicht nur Sachen hochgeladen und distributiert werden und eine Gemeinschaft entsteht durch Kommentare etc. und durch Chats, sondern es soll viel mehr auf der Plattform passieren, was Content-Erstellung und Inhalt, also Inhalterstellung angeht. Da bin ich wirklich gespannt, wo es hingeht. Das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ich werde in den nächsten Folgen darüber berichten, wo das denn hingeführt hat und wie es denn aussieht und ob es wirklich nützlich ist. Aber ich habe trotzdem den Eindruck, wie bei allen Sachen, KI ist oft so ein bisschen eine Lösung für ein Problem, was vorher nicht existiert hat. Und gleichzeitig dieses Mantra immer so, alles reibungslos, möglichst reibungslos, reibungslos. Das ist halt wie diese KI-generierte Musik. Warum sollst du ein Instrument lernen? Gib doch einfach einen Prompt ein und dann kommt das. Warum sollst du irgendwas wissen von, wie ein Song aufgebaut wird? Brauchen wir nicht. Neues entsteht daraus nicht wirklich. Aber warten wir mal ab. Kommen wir nun zum zweiten Thema der Woche. Und das ist wirklich ein bisschen ein heikles Thema, weil das für sehr starke Kontroversen gesorgt hat. Also das sogar tatsächlich bis hier rüber geschwappt ist, obwohl es eine amerikanische Kampagne war. Das passt natürlich jetzt gerade auch in die Zeiten rein. Es geht natürlich um American Eagle. Jetzt haben sich die Bogen ja so ein bisschen geglättet und dann kann man mal gucken, was ist denn da überhaupt passiert und warum ist es passiert und was hat es gebracht. Da gibt es tatsächlich ein gutes Interview mit dem CMO. Das verlinke ich natürlich wie immer in den Shownotes, Beschreibungen, wie auch immer. Es geht natürlich um die Kampagne Sydney Sweeney has great genes mit der Doppeldeutigkeit Gene und Jeans. Mag man jetzt lustig finden, mag man nicht lustig finden, ist halt ein Wortspiel. Also irgendwo muss ja immer ein lustiger, doppeldeutiger Spruch her. Lustiger in Anführungszeichen. Das kann man ja so oder so sehen. Das hat natürlich den Verdacht oder beziehungsweise die Anschuldigung eingebracht, dass das Ganze natürlich auch ein bisschen rassistisch ist, weil sie halt weiß ist. Also, und gerade bei einer Marke, die dann noch American Eagle heißt. Naja, sagen wir so, es ist halt auch Social Media. Wir leben in einer Welt, in der alles überdreht ist und alles sofort irgendwie kommentiert werden muss. Kann man ja keine 2 Sekunden mal irgendwie etwas unkommentiert lassen in Social Media. Und sagen wir so, ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, die Provokationen haben sie mit eingeplant, logischerweise, als etwas vielleicht flaues Wortspiel. So oder so, schauen wir uns doch mal an, was der CMO sagt. Also er sagt natürlich, ich zitiere es jetzt, Sydney Sweeney ist jeden einzelnen Dollar wert, den wir investiert haben. Jeder Marketing-Messwert, den ich beobachte, blinkt grün. Und das schon nach 6 Wochen. Das heißt jetzt also, es hat funktioniert. Es hat tatsächlich nicht nur für Aufregung gesorgt und die Leute angesprochen vielleicht, wen auch immer, sondern es hat halt auch für einen Umsatzplus gesorgt. Und die Zahlen sprechen da so ein bisschen für sich. Ne? 790.000 neue Kundinnen, 320.000 neue FollowerInnen, ausverkaufte Kleidungsstücke und satte 40 Milliarden Impressions. Das ist natürlich jetzt mal eine Hammerzahl. Wie gesagt, sie haben es offensichtlicherweise auch geschafft, das in klingelnde Kassen umzuwandeln. Im Quartal blieb dann tatsächlich auch, weil kostet natürlich auch alles ein bisschen was, ein Umsatzplus von 2% hängen. Und der Aktienkurs ist auch um 25% nach oben geschnellt. Was sie aber gemacht haben, und das ist was, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Und das ist wieder so ein typischer Fall. Es wird die Aufregung kommuniziert. Das ist dann auch in allen Branchenblättern drin, selbst bis Spiegel Online und sonst was wird darüber berichtet, das passt ins Thema. Und dann, nachdem die Kampagne weitergelaufen ist, interessiert es irgendwie offensichtlicherweise niemand mehr. Deswegen fand ich ganz gut, sich das halt nochmal anzugucken und was hat der CMO da wirklich gesagt und wie ist die Kampagne weitergelaufen. Weil, jetzt kommt es nämlich, die haben nachgelegt und zwar mit keinem geringeren als Travis Kelce. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ja, und das ist der Verlobte von Taylor Swift. Also ich bin wirklich kein Swiftie. Null. Aber selbst ich weiß, wer er ist. Also auch wenn ich mich nicht für American Football interessiere, eben durch die Verbindung. Er ist ein lautstarker Unterstützer von Black Lives Matter gewesen, der LGBTQ-Community. Und das ist halt schon eine andere Richtung, als man dann vielleicht bei Sydney Sweeney hätte annehmen können. Die Kollaboration, also er hat eine Special-Linie, die er designt hat. Und die war sehr erfolgreich. Die hat ein dreifaches Umsatzplus gebracht. Und wie der CMO Greg Bromos sagt als Fazit, man sollte halt weniger auf die Diskussionen im Netz hören und auf die eventuell Empörungswellen, die täglich zu einem neuen Thema da durchschwappen, sondern man soll halt eher auf seine Konsumentinnen hören und achten und die Debatten ausblenden. Kann man so sehen? Muss man nicht unbedingt so sehen. Ich bin nämlich ehrlich gesagt der Meinung, wenn man zu sehr auf Kampagnen, gerade auch in dem aktuellen politischen Klima oder in dem gesellschaftlichen Klima, zu sehr auf solche polarisierenden Kampagnen setzt, ist es auch nicht gut. Ich bin kein großer Fan von allzu provokativer Werbung. Ich weiß, Benetton etc. haben das schon früh gemacht und es hat der Marke nicht geschadet, bei allen Diskussionen nicht. Und ich bin da mir uneins, ehrlich gesagt, mir selber. Ich würde solche Kampagnen nicht machen. Ich finde, man kann auch nette Kampagnen machen, die nicht, also die vielleicht spielerisch sind, die wortspielerisch sind, die auch ein bisschen provokant sind, aber die nicht so in diese Ecke schlagen. Weil das kann halt wirklich auch tatsächlich sein, dass es ein kurzfristiger Erfolg nur einfach ist und der Rest sich dann versendet oder versickert. Trotzdem, spannender Case, spannender Fall, auch wirklich, ich finde immer wichtig, was sind die Nachrichten nach den Nachrichten? Was ist das nach dem ganzen Hype? Was ist passiert, nachdem die Kampagne kritisiert worden ist, abgeebbt ist? Was hat es wirklich gebracht? Weil das findet auch in den Branchen-Newslettern und Branchen-Magazinen sehr selten statt. Deswegen habe ich es mit aufgenommen. Das Interview mit ihm und die ganze Darlegung der ganzen Zahlen ist natürlich unten in der Beschreibung beziehungsweise in den Shownotes. Dann steigen wir doch direkt mal ins nächste Thema ein. Da geht's jetzt um Threads, der große Twitter-Konkurrent, wie auch immer, von Meta, der ja tatsächlich sich gerade so ein bisschen zu den ganzen Alternativen, es gibt ja noch das Fediverse und alles Mögliche, ne, es gibt Blue Sky, sich aber so ein bisschen, nachdem viele von Threads zu Blue Sky abgewandert sind, nachdem, ich sag mal, man sich mehr der neuen Administration in den USA unterworfen hat bei Meta und das nicht ganz so gut ankam bei vielen, muss man jetzt schon sagen, dass sie 400 Millionen aktive monatliche NutzerInnen melden. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, muss man halt schon sagen. Ich persönlich hänge da nicht viel rum. Ich lasse da automatisiert was hinposten, so denn die Zeichenzahl das zulässt, was ich sonst irgendwo mache, aber mehr halt auch nicht, beteilige mich da nicht aktiv. Was aber natürlich Meta jetzt macht, ist, huch, da sind mehr Leute auf der Plattform. Was machen wir natürlich? Wir verzahnen das jetzt enger mit unserer Werbeplattform. Das heißt, ab jetzt sind Anzeigen, die man im Anzeigenmanager halt macht, wie Karussell-Ads, Bild- und Video-Ads im 4:5 Format, also Dinge, die man eh schon angelegt hat, kann man jetzt einfach bei Threads verlängern. So viel dazu. Ist für alle Leute, die Werbung schalten, natürlich eine ganz gute Sache. Ich weiß nicht, ob ehrlich gesagt was für die NutzerInnen so eine gute Sache ist. Zudem ist das Setup jetzt vereinfacht worden. Das heißt, man braucht für die Kampagnen, um die als Werbekampagnen zu schalten, kein eigenes Threads-Profil mehr. Das ist eigentlich ganz gut. Für die Praxis bedeutet das natürlich mehr Komfort, was ich gerade schon angedeutet habe. Ne? Man ist eben Ad-Manager drin und man fährt es jetzt einfach auf noch mehr Plattformen im Meta-Universum. Das war ja so ein bisschen abzusehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Tatsächlich finde ich, dass sich damit jetzt Threads, und deswegen werde ich mich jetzt auch ein bisschen mehr damit beschäftigen die nächsten Tage, auch wegen der Konzeption von Kampagnen, wird Threads jetzt ehrlich gesagt zu einem ernstzunehmenden Medium jenseits von ein paar Reichweiten-Experimenten, die man da macht. Aber nicht nur bei Threads tut sich was in puncto Werbung, sondern auch bei Instagram. Und da ist es so, dass die Trending-Ads jetzt allen KundInnen offen stehen und nicht mehr nur ausgewählten PartnerInnen. Das heißt, Marken können sich jetzt direkt neben den populärsten Inhalten platzieren. Gerade bei Beauty, Style und Sportthemen natürlich eine super Sache. Direkt, zack, ist man daneben. Die Beispiele, die Meta selber natürlich ausgesucht hat in ihrer Ankündigung dazu, zeigen natürlich, dass das super viel bringt, dass das mehr Reichweite und mehr Relevanz in ultrakurzer Zeit bringt. Ich werde mir auch das tatsächlich dann mal anschauen, logischerweise. Also wer sich mit Werbung im Internet beschäftigt und da konzipiert und auch Kampagnen konzipiert, sollte das jetzt natürlich mit aufnehmen, dass es sowohl bei Threads neue Möglichkeiten gibt, als auch bei den Reels bei Instagram. Denn das muss man auch sagen, fast die Hälfte der Nutzungszeit bei Instagram ist mittlerweile bei den Reels. Klar, noch ein Katzenvideo, noch ein Katzenvideo, noch ein Katzenvideo, noch ein Tiervideo, noch ein lustiges Kind. Man kennt das. Alles klar, so viel dazu. Kommen wir jetzt zu einem Thema, was uns tatsächlich ja alle, die im Web unterwegs sind oder Angebote im Web erstellen, mittlerweile beschäftigt. Nämlich die AI-Overviews von Google und die demnächst ja auch offensichtlicherweise bei Apple in Safari einziehen werden. Es gibt dazu eine neue Studie und zwar das, ich bin mir nicht sicher, wenn man es ausspricht. Also ich glaube nicht, dass es Pew ist. Also ich glaube, es ist das PEW Research Center, hat eine Studie veröffentlicht und darin sind sie zu dem Schluss gekommen, dass nur in 8% der Fälle auf ein klassisches Ergebnis geklickt wird. Wenn es keine AI-Overviews gab, waren es dann immerhin 15% der Leute. Das ist halt schon krass. Google widerspricht den Zahlen und sagt halt, das ist nicht so und zweifelt auch so ein bisschen die Methodik an. Allerdings, was sich daraus auf jeden Fall ableiten lässt, ist, dass eine Sichtbarkeit sich über mehrere Ergebnisseiten und mehrere Ergebnismöglichkeiten in der Websuche mittlerweile erstrecken muss. Es reicht nicht mehr nur, auf Platz 1 bei Google zu sein. Das war auch schon die letzten Jahre eine fragwürdige Anforderung, wenn ich ganz ehrlich bin, weil es geht ja nicht nur um Suchergebnisse, sondern es geht tatsächlich auch, wer fragt und wo fragt er. Das ist eine dynamische Sache. Und je mehr Google über einen weiß aufgrund seiner Such- und Surf-Historie, desto anders sind die Ergebnisse. Aber es wird tatsächlich jetzt noch immer wichtiger, dass man das möglichst weit streut und möglichst sehr versucht, überall aufzutauchen. Das heißt, dass solche Sachen wie in den kleinen Frage-Antwort-Boxen auftauchen, in der lokalen Suche, in Google Maps zum Beispiel, das sollte man schon in Zeiten von Social Media natürlich auch machen, aber da erst recht jetzt. Und solche Sachen einfach mitnehmen. Möglichst viel von sich und seiner Marke und seinem Unternehmen präsent machen im Google-Kosmos, damit dieser AI-Overview, mit dem ich bekanntermaßen hadere und oft ein Problem habe, wer wissen will, warum, kann sich die letzte Folge anhören, da rede ich ein bisschen ausführlicher darüber. Man sollte tatsächlich versuchen, das möglichst weit über alles zu streuen. Ich kann es auch nochmal betonen. Aber man möchte ja trotzdem als Anbieter von Informationen, als Brand, wie auch immer, in diesen AI-Overviews an der richtigen Stelle, bei der richtigen Frage halt auftauchen. Wie macht man das? Man hangelt sich an einer Frage entlang und versucht sie quasi in einem Artikel oder in einem FAQ oder wie auch immer, Stichwort Content Marketing, zu beantworten. Das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man auch in dieser Overview halt auftaucht. So einfach, so klar. In der Praxis natürlich doch nicht so einfach. Ich sag mal so, die Arbeit, die man bisher macht, müsste man ausbauen oder sollte man ausbauen. Nicht nur auf die Webseite setzen, sondern wirklich alle möglichen Kanäle bespielen, die aber so auch bespielen, dass sie Sinn machen. Ja, es bleibt wie es ist. Man muss viel Arbeit investieren und man muss sich auch tatsächlich öfter adaptieren und auch seinen Content nochmal adaptieren und seine Strategie adaptieren, um möglichst in dem Google-Suchumfeld auch präsent zu sein. Was natürlich auch immer hilft, Google-Anzeigen schalten. Man sollte immer ein kleines Budget weglegen, um dann da auch mal was zu unterfüttern. Das hilft immer. Wo wir gerade so schön beim Thema Strategie waren und wie man die adaptiert und dass man sie adaptieren muss, da habe ich noch direkt was mitgebracht, nämlich, ich nenne es jetzt mal die Strategie der Woche. Wie Brandbuilding im Jahr 2027, also in modernen Zeiten, funktionieren muss. Und gerade auch in Zeiten von KI. KI-Overviews, KI-Tools, KI-Kampagnen, KI-Videos. Und wie muss Brandbuilding und Markenaufbau damit funktionieren? Dazu habe ich ein spannendes Interview gefunden, nämlich mit Kaiser Barnes, ich bin mir nicht ganz sicher, wie es ausgesprochen wird, der CCO und Partner bei Red Antler ist. Der hat sich dazu mal ein paar Gedanken gemacht in dem Interview und die fand ich ganz spannend, weil sie nämlich, finde ich, genau das treffen, was wir auch in der Beratung und in der Umsetzung in der Agentur, ehrlich gesagt, seit Jahren predigen. Was aber jetzt noch wichtiger wird, dass nämlich eigentlich Markenaufbau ein kontinuierlicher Prozess ist und kein so, die Marke ist fertig, wir machen jetzt den großen Aufschlag am Anfang und danach fahren wir kleinere Kampagnen und Ads, um das Ganze zu machen und am Laufen zu halten und die Produkte abzusetzen, sondern Markenaufbau muss kontinuierlich passieren und muss adaptierbar sein. Er bezeichnet es als ein Orchester aus Produktentwicklung, Storytelling und Distribution. Und die müssen immer reibungslos miteinander zusammenarbeiten. Da darf es jetzt keine Berührungsängste geben oder keine Reibung. Großartig. Um im Bild zu bleiben, alles muss immer im Takt mit Plattformen, Communities und neuen Strömungen sein. Dabei verändern natürlich die Technologien, ich hatte es eingangs gesagt, ständig das Spielfeld, auf dem quasi das Orchester spielt, um auch da im Bild zu bleiben. Alles beschleunigt sich gerade noch mehr. Und eine gute Markenführung und ein gutes Brandbuilding muss das schon im Vorfeld mit eingeplant haben. Das Unvorhersehbare. Als Designer und Creative Director kann ich einfach nur sagen, dass, was am Anfang schon mal sehr hilft, ist kein starres Corporate Design Manual. Gewisse Dinge müssen so flexibel gehandhabt sein und so flexibel gedacht sein, dass sie immer funktionieren können, egal ob sich ein neues Netzwerk auftut, egal ob sich ein neuer Case auftut, egal ob KI um die Ecke kommt. Es muss halt irgendwie darin funktionieren können. Und das ist auch was er sagt. Er sagt, keine starren Designvorgaben. Eher in Baukästen denken als in starren Templates. Meiner Meinung nach hat er da völlig recht und meiner Erfahrung nach. Und womit wir in der Content-Produktion und auch in der Umsetzung oft halt einfach hadern und dann Umwege gehen müssen, sage ich mal. Kann man machen, ist vielleicht nicht immer ideal, wäre besser, wenn es vorher schon mal so gedacht worden ist. Was nämlich da einfach immer mit reinspielt, ist, dass Marken flexible Toolkits, was ich gerade hatte, Baukästen brauchen, die im Umfeld von Social Media, im InfluencerInnen-Umfeld, an physischen Touchpoints einfach funktionieren. Und zwar immer, ohne möglichst Reibung zu verursachen. Also da ist reibungslos mal was Gutes. Aber was natürlich noch viel mehr zählt, ist, dass heutzutage Leute fragmentierter kommunizieren. Es sind nicht mehr alle an der einen Stelle. Es schauen nicht mehr alle den einen Fernsehsender. Es lesen nicht mehr alle die 5 unterschiedlichen Zeitungen. Aber das ist halt so eine Sache, damit muss man halt einfach leben und damit muss man sich auch arrangieren. Das heißt, an der Stelle müssen an allen Touchpoints konsistente Erfahrungen geschaffen werden. Also ist egal, ob das der Feed bei Instagram oder auf TikTok ist oder eine Erwähnung auf Reddit oder eine Anzeige auf Reddit oder ein Produktshowcase, was gemacht wird oder ein YouTube-Video, ein Tutorial, was passiert oder eine Influencerin, die über einen redet und über einen berichtet. Solche Sachen müssen bis hin zur gut formulierten E-Mail und zur Werbekampagne, das schafft man einfach nicht, indem man starre oder allzu starre Vorgaben macht. Was noch dazu kommt, ist, dass durch diese größere Fragmentierung der Zielgruppen, wo sie sich aufhalten, auch Marken ein bisschen demokratischer werden müssen. Sie müssen auch mehr auf die Leute hören, weil es gibt jetzt Kommentarspalten. Es gibt nicht nur die Leserbriefseite und es gibt nicht nur, schreib mal kurz eine E-Mail und beschwer mich oder sag halt, das funktioniert so nicht oder ich habe da mal eine Anregung, sondern man muss eher mit den Communities interagieren und dadurch auch ein Stück weit demokratischer werden. Kommen wir kurz zu einem Fazit, was in der Praxis zu tun ist. Erstens, überarbeitet die Designsysteme, schaut, was muss angepasst werden, was müssen wir flexibler machen, wie können wir Leuten was an die Hand geben, mit dem sie arbeiten können, mit dem sie auch arbeiten können, ohne dass eine Feedback-Schleife gebaut wird sozusagen, hey, ich brauche aber das und das, das gibt's nicht und wie kann man das jetzt machen, sondern dass man aus einem Toolkit heraus sich die Elemente rausnehmen kann, zusammensetzt und damit etwas schafft, was in der Brand ist, das ist einfach eine Sache, die muss überarbeitet werden in den nächsten, ich würde eher sagen Monaten, wenn ich ganz ehrlich bin. Zudem sollte eine Erfolgsmessung meines Erachtens, und auch das sehen wir immer wieder in der Praxis und das spricht auch er an, sollte nicht aufgrund von starren KPIs passieren, sondern eher flexibel in Touchpoint-Clustern gedacht werden. Das ist ein bisschen wie das, was wir eben hatten. Platz 1 auf Google ist schön, dann ist die KPI halt erfüllt. Und? Was bringt sie jetzt? Da haben wir ja genau so ein Cluster. Es geht um mehrere Touchpoints in der Google-Suche und im Google-Kosmos und die müssen in einem Cluster zusammengefasst werden. Der eine KPI sagt da nicht mehr so viel aus, ehrlich gesagt. Was er natürlich auch anspricht, ist das Thema AI-Slop und KI. Und was da alles so gerade passiert, dass nämlich viel Content halt schnell gebaut werden soll, angeblich. Ne? Das ist halt, ja, einfach reingeben. Am Ende fällt die ganze Kampagne raus. Er sagt halt, dass die echte Differenzierung für Marken halt natürlich immer noch der menschliche Geist ist. Und das ist auch einfach so. Sachen zu nehmen in Kampagnen, die für was anderes gedacht waren und sagen, hey, das ist eine super Idee, das kann auch zu der Brand passen, die wir gerade betreuen. Das kann eine KI nicht leisten. Das wird sie meines Erachtens auch nie leisten können. Das sind Transfersachen, die so nicht von einer trainierten KI mit einem bestehenden Datensatz geleistet werden kann. Vielleicht irgendwann, ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht, dass das jedenfalls nicht mit den heutigen Modellen funktionieren wird. Und da sagt er, dass das tatsächlich eine Sache ist, die Brands und das Brandbuilding unverwechselbar macht in der heutigen Zeit, nämlich der menschliche Faktor. Und den sollten wir auch wirklich betonen. Und ich glaube, das wird auch immer wichtiger. Ich weiß, das wird immer wichtiger, gerade in puncto Community Building und demokratischer werden. Je mehr KI-Content in freier Wildbahn ist, desto mehr werden Menschen eine echte Erfahrung suchen und werden den Menschen dahinter oder die Menschen dahinter der Brand zu sehen versuchen oder zu entdecken wollen. Schönes Fazit von ihm, finde ich. Also, immer schön menschlich bleiben. Kommen wir jetzt zum Video der Woche. Und das habe ich bewusst ausgesucht, weil es in diesem ganzen Themenumfeld auch so ein bisschen spielt. Nämlich, mir hat es ein wenig die Augen geöffnet, dass ich damals mit meiner Wahrnehmung falsch gelegen habe. Und das, finde ich, ist immer eine gute Erkenntnis und eine wichtige Erkenntnis, dass man auch Jahre später oder Jahrzehnte später noch feststellen kann, habe ich, glaube ich, falsch gesehen. Oder da gab es halt noch mehr Perspektiven zu. Das Video ist The Overlooked Visual Design of the Phantom Menace. Und wer sich ein bisschen damit auskennt, hört schon raus, worum es jetzt gehen wird. Nämlich, es geht um den allerersten neuen Star Wars Teil nach der originalen Trilogie. Und auch wenn man sich das heute nicht so vorstellen kann, wo Star Wars sehr präsent ist, seitdem es im Disney-Universum zu Hause ist und wirklich eine Sache nach der anderen rausgehauen wird und man eben ehrlich gesagt gar nicht hinterherkommt, so viel zu schauen. Das war damals ein Riesending. Ich habe mich auf die neuen Teile gefreut, war ein bisschen skeptisch, was so eine Prequel-Nummer angeht, aber man hat sich's halt angeschaut und ist ins Kino gegangen und sobald die Musik erklungen ist, war man drin. Was aber schon auch sofort aufgefallen ist, also jedenfalls mir, ist, dass das alles unfassbar künstlich aussah. Klar, damals war die ganze Tricktechnik und die ganze künstliche, also CGI-Sache noch nicht so weit. Das hatte alles glatte Texturen, starke Kontraste, es sah alles ein bisschen flach aus. Wenn Personen irgendwo drüber gegangen sind, sah es irgendwo aus wie ein so Demo-Rendering, nicht wie ein fertiger Film. Alles war auch sehr hell, alles sehr bunt, im Gegensatz zu den alten Teilen natürlich, die alle eher so ein bisschen rougher waren, mehr brutalistisch, mehr rostiger, würde ich mal sagen. Und ich bin aus dem Kino gegangen und habe gedacht, okay, das soll es jetzt gewesen sein. Hätte man das nicht mit richtigen Set-Designs machen können? Und dann hätte man vielleicht diesen Look sich ersparen können. Also wollte da nicht George Lucas einfach nur eine neue Technik ausprobieren und hat dabei die Ästhetik über Bord fallen lassen? Weil neue Technik ist auch schön, probieren wir es mal. Was aber jetzt in dem Video sehr schön diskutiert wird von, ich muss noch mal ganz kurz den Kanal nachgucken, das habe ich nämlich vergessen, das ist von Accented Cinema. Er hebt das sehr schön heraus, dass es eine bewusste Entscheidung war. Ja, die Technik spielt damit natürlich auch eine Rolle, aber das so hell zu machen, heutzutage selbst Marvel-Filme gehen hin und kaschieren natürlich die Übergänge von CGI und realen Sachen, die mit Greenscreen irgendwie dann reinkommen etc. durch Dunkelheit. Das sieht man sehr häufig. Deswegen ist alles immer so ein bisschen grau. Dann fällt das nicht so schnell auf. Dann kann man quasi die Nahtstellen verdecken. Eine bewusste Entscheidung war, nein, es geht hier storytelling-mäßig um ein anderes Universum sozusagen. Es ist vor dem ganzen Krieg. Es ist vor der ganzen Rebellion. Es ist nicht ein Imperium im Niedergang, sondern es ist der Übergang zum Imperium, wo alles noch prosperierend ist, wo alles noch hell, bunt, reich an Farben ist. Und das kollidiert da vielleicht mit der CGI-Technik zu der damaligen Zeit, das muss man halt schon sagen, aber die bewusste Entscheidung hätte ich mir auch damals ehrlich gedacht denken können. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung, wahrscheinlich hat mich das andere so ein bisschen geblendet, dass ich das nicht so wahrgenommen habe. Das funktioniert schon ganz gut. Und ich habe es mir tatsächlich daraufhin nochmal The Phantom Menace angeguckt. Es ist schon sichtbar, dass es mehr vom Art Nouveau, mehr von Kabuki-Theater, mehr von reichhaltigen Sachen der Millionen oder Tausenden von Welten, die da in der Republik sind, auch mit einfließen sozusagen visuell. Das ist schon echt toll gemacht, wenn man das jetzt nochmal sich daraufhin, also mit dem Blick anschaut. Und das ganze Worldbuilding ist dann halt weniger rostig und weniger streng, sag ich mal, und weniger rissig, sondern glatt und bunt. Und das, finde ich, ist schon schön. Und auch, wie man die Einflüsse da eingearbeitet hat. Er hat, ich muss kurz den Namen nachschauen, Doug Chiang ist der Chief Designer da gewesen. Und er sollte sich bewusst, das hat er ihm gesagt, vergiss das alles. Schau dir es nicht an, das, was McQuarrie damals gemacht hat als Visual Designer. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass das so und so wirkt. Schau dir andere Sachen an. Das hat er halt gemacht und ich finde es wirklich spannend. Schaut euch das Video an. Ist auch wieder ein Zeichen dafür, dass man vielleicht nicht vorschnell mit einer Meinung hausieren gehen soll, nur weil man falsche Annahme hat, beziehungsweise es nicht ganz genau überdacht hat. Mir hat es die Augen geöffnet. Und wie gesagt, ich habe mir Phantom Menace daraufhin nochmal angeguckt. Oh, ist so. Und wo wir gerade so schön bei dem Thema falsche Annahmen oder generell Annahmen waren, habe ich noch ein Essay der Woche für euch rausgesucht. Beziehungsweise ist mir untergekommen, was ich auch echt interessant fand. Das ist von Sigel Samuel und es geht darum, dass sie beschreibt, dass Sagen wie zum Beispiel die KI wird uns alle töten, eher kein Argument ist für Regulierung oder für was auch immer, sondern eine Sicht auf die Welt demonstriert. Sie identifiziert da in ihrem Essay zwei Lager. Das eine sind die Doomsday-Leute und das andere sind die eher, wir können es regulieren, Leute. Wie das schon so ein bisschen anklingt, geht es dann darum, dass die einen denken, mit klaren Regeln, die wir schon haben, wenn wir die darauf anwenden, können wir KI und die Auswüchse von KI unter Kontrolle kriegen. Und mit guter Governance kriegen wir das alles hin. Die Doomsday-Leute sagen halt, wir werden alle sterben, sobald die KI alle Prozesse steuert und sobald die Bewusstsein entwickelt, also die General Intelligence AI, naja, das war's dann. Jetzt sagt sie natürlich, dass das eher eine Weltsicht ist. Wie man schon selber vorher auf die Welt guckt, nimmt man jetzt mit einem neuen Problem und sagt halt so, ja, komm, alles kein Problem, kriegen wir hin. Und die anderen sagen, um Gottes Willen, wir werden sowieso alle sterben. Also jetzt erst recht, jetzt noch schneller. Jetzt haben wir uns das nächste aufgehalst und die nächste Büchse der Pandora geöffnet. Jetzt ist eh vorbei. Ja, und das ist auch so ein bisschen, was ich ehrlich gesagt bei der ganzen Diskussion schon beobachtet habe. Deswegen sprach mich auch das Essay so ein bisschen stark an. Auf der einen Seite hat man halt in der Diskussion immer diese Doomer, die halt immer sagen, wir werden mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit ausgelöscht werden durch eine KI. Das wird passieren. Und das Problem ist für sie auch nicht, für dieses Lager nicht hypothetisch, das jetzt nicht in der Zukunft auch mit einer neuen Intelligenz, die auf der anderen aufbaut, sondern die erschaffen Maschinen, die wir nicht mehr kontrollieren können. Wir haben schon Algorithmen, von denen wir nicht wissen, was da passiert. Das ist eine Blackbox und keiner kann mehr sagen, was da passiert. Und deswegen brauchen wir das nicht. Muss weg. Auf der anderen Seite stehen natürlich diejenigen, die sagen, naja, mit Governance und unseren bestehenden Regeln können wir das in ein Korsett packen, um das Ganze stabil zu halten. Wer also daran glaubt, dass alles regulierbar ist und auch Fortschritt im Kern lenkbar ist und mit Folgenabschätzung beherrschbar ist, der sieht das alles nicht so schlimm. Wer aber sowieso davon ausgeht, dass man die Kontrolle bereits verloren hat, der sieht das nur als weiteren Stein, der das Domino-Spiel zum Umfallen bringen wird. Beide Positionen sind natürlich in sich konsistent. Klar, Logo, die Weltsicht ist hermetisch abgeriegelt, die passt. Ne? Aber passen natürlich nicht überein. Das heißt, es werden nur aufgeregte Diskussionen darüber geführt. Und ich sehe es so, dass wir tatsächlich da auch differenzierte Stimmen brauchen, wie bei vielen Sachen. Zwei gegensätzliche Pole, die in sich ein geschlossenes Weltbild haben und darüber diskutieren wollen, wird nicht funktionieren. Und deswegen muss man schon differenzierter das Ganze sehen und auch differenzierter angehen. Und das ist sowas wie, das kann man nicht nur auf KI anwenden, sondern auch viele andere Sachen. Weder der Technikoptimismus hilft, noch der Technikpessimismus. Wir müssen am Ende damit klarkommen und damit leben. Und das ist auch sowas, was sie ja so ein bisschen sagt, dass man genau an diesem konkreten Fall jetzt schauen kann, welche KI-Anwendungen sind sinnvoll, welche Einsatzfelder sind sinnvoll, wo ist es nur, was ich eingangs hatte, eine Lösung für ein Problem, was vorher nicht existiert hat. Also wo sucht man, weil man Hammer hat, den Nagel, auf den man draufschlagen kann. Und das sind solche Sachen, da braucht man differenzierte Stimmen und nicht zwei Lager, die sich unvereinbar gegenüberstehen. Was ich übrigens in den letzten Wochen feststelle oder in den letzten Monaten ist, dass es eigentlich noch ein drittes gibt, nämlich die, die damit Geld verdienen wollen. Die, die rumlaufen und sagen, hey, das ist, ich habe einen Hammer und glaub mir, wir finden auch einen Nagel, mit dem ich den einschlagen kann. Und komm zu mir und lass dich bei mir beraten, schulen, was auch immer. Ich werde dir zeigen, wie du das gewinnbringend einsetzen kannst, wie du das passend für dich machen kannst, wie du meinen Service nutzen kannst oder unseren Service, den wir entwickelt haben. Aber nun denn, das meines Erachtens die dritte Gruppe und das sind im Moment auch fast die lautstärksten. Kommt aufs Netzwerk an. Bei LinkedIn sind sie es auf jeden Fall, ehrlich gesagt. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich mich so viel im Newsletter und auch jetzt hier mit KI und dessen Auswüchsen und dessen Einsatzfeldern beschäftige, weil es nämlich letztendlich darum geht, dass man es sinnvoll einsetzen sollte und nicht einfach bei drei springen sollte und alles mal einsetzt, nur weil es der Hype der Stunde ist. Kommen wir jetzt zum allerletzten Thema dieser heutigen Ausgabe und zwar der App der Woche. Das ist LocalSend. Und wer sich im Apple-Ökosystem bewegt, kennt AirDrop. Das ist eine super Sache. Man muss nur im gleichen WLAN sein und schon kann man untereinander Dateien versenden. Links, was auch immer, alles Mögliche. Webseiten, hier schicke ich dir mal schnell rüber. Das ist eine super Sache und das, ehrlich gesagt, hat vielfach für mich das Überspielen irgendwo anders hin ersetzt. Total toll. Man schickt auch nichts mehr per SMS oder iMessage oder wie auch immer oder per Mail. Man macht es halt so, wenn man gerade da zusammen ist. Tolle Sache. Hat natürlich einen Haken. Es funktioniert nur auf macOS und auf iOS. Und es gibt glücklicherweise immer Leute, die sich an Lösungen dafür setzen und sagen, hey, das ist eine super Idee, aber das hätten wir doch gerne mal für alle. Und glücklicherweise gibt es da jetzt ein Tool, das läuft auf macOS, Linux, Android, iOS, überall. Und hat noch ein paar mehr Features tatsächlich als AirDrop. Das ist wirklich eine tolle Sache. Gerade für Teams und Leute, die mit unterschiedlichen Geräten arbeiten und unterschiedlichen Ökosystemen, ist das natürlich jetzt die super Lösung. Und es kommt dazu, ist tatsächlich auch noch Open Source. Finde ich ja noch viel besser. Also, sympathisch, ist eine gute Lösung für ein bestehendes Problem und gibt Menschen ein Tool an die Hand, mit dem sie jetzt wirklich auch mal arbeiten können. Also schaut es euch an, wer das Problem bisher hatte, hat jetzt eine Lösung an der Hand. Also, ich finde es super. Daumen hoch. Das war's. Das war die dritte Folge der Kreativ-Kurativ-News, quasi dem Podcast zum Newsletter. Und ja, wem es gefallen hat, ich freue mich über ein Abo, ich freue mich über ein Like. Wer noch was mehr wissen will, schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt mir die E-Mail, was auch immer. Wir hören und sehen uns in der nächsten Woche. Bis dahin dann. Habt eine schöne Woche und ein schönes Wochenende. Ciao!